Meine Nähr Hendrik Gittig, bin ein Tuch, Archäologin, Schmirzelte. Bitte haben da Mongolin, Archäologin, Tuchsäuerin, Tuche, Hilzogen. Wer es nicht verstanden hat, ich sage es auch nochmal auf Deutsch. Mein Name ist also Hendrik Roland, ich bin Archäologe und Historiker und werde also heute was erzählen über die Geschichte und Archäologie in der Mongolei, aber auch allgemein über die Kultur, weil es ja ein Land ist, das hier, ja, ich würde mal sagen, vielen nicht so gut bekannt ist. Habe ich gedacht, ich mache das Programm ein bisschen breiter, nehme ein bisschen mehr Zeit und erzähle auch ja, ganz allgemein was zur Mongolei. Ja, das war schon die erste Info schon ganz am Anfang. In der Mongolei spricht man Mongolisch. Noch im 13., 14. Jahrhundert eine Weltsprache gewesen, aber so schnell kann es gehen. Heute machen das eigentlich fast nur noch Mongolen. Die Mongolei ist eines der großen Länder dieser Erde, ist ein Binnenstaat und liegt da geopolitisch ein bisschen verzweifelt, eingeklemmt zwischen Russland und China, auf der Karte in Grün hervorgehoben. Und mal so im direkten Größenvergleich, also etwa so 4,5-5 Mal so groß wie die Bundesrepublik, das aber bei gerade mal etwas über 3 Millionen Einwohnern. Ein sehr dünn besiedeltes Land also, wie man an der topografischen Karte so ein bisschen erkennen kann, relativ stark geprägt von Hochgebirgen und Hochebenen. Also die mittlere Höhe des Landes ist so bei 1.500 Metern. Der niedrigste Punkt ganz im Nordosten ungefähr bei etwa 500 Metern. Und im Westen das mongolische Altaigebirge, da geht es also bis weit über 4.000 Meter hoch. Landschaftlich geprägt durch ja, eine relative Vielfalt von Landschaften. Es gibt die Kies- und Trockensteppen mit ja, zum Teil bizarren Felsformationen. Es gibt eben Hochgebirge, die, wie gesagt, bis zu über 4.000 Meter aufragen, hier das Altaigebirge. Und es gibt einige, also in den Kies-, Wüsten- und Trockensteppen gibt es dann auch einige Sanddünen, die in etwa so aussehen. Und es gibt natürlich, was man mit der Mongolei vielleicht am meisten verbindet, es gibt die Gras- und Wiesensteppen, wo eben überwiegend auch die nomadische Weidewirtschaft heute noch stattfindet. Und dazu gibt es noch im Norden taigerartige und gebirgstaigerartige ja, Nadelwälder. Geologisch bis heute noch ein relativ aktives vulkanisches Gebiet. Also es gibt jetzt keine in dem Sinne aktiven Vulkane, aber es gibt noch zum Beispiel viele heiße Quellen und man sieht es der Landschaft auch noch an, dass sie zum Teil eben von seismischen Aktivitäten, von Grabenbrüchen geprägt ist. Genau, es gibt auch einige, durchaus einige große Flüsse, hier zum Beispiel der Rochong, der eben hier auch durch so einen Grabenbruch fließt. Und in dieser Naturlandschaft gibt es auch eine ziemlich spannende Fauna bis heute eigentlich. Was vielleicht am bekanntesten ist, ist das sogenannte Przewalski-Pferd, Tech, wie die Mongolen sagen, ein ja, Wildpferd, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts praktisch ausgerottet wurde durch Bejagung. Aber aus europäischen Zoos wurden die Populationen wieder ausgewildert. Und heute gibt es immerhin 2 Nationalparks, wo dieses Urwildpferd wieder wildlebend unterwegs ist. Man muss allerdings dazu sagen, aus heutiger Sicht, es gibt relativ neue genetische Untersuchungen, dass dieses Urwildpferd, das ja als das einzige Wildpferd galt, das es noch gab, auch tatsächlich gar kein Wildpferd ist, sondern es sind tatsächlich auch ausgewilderte Hauspferde, die schon vor einigen Jahrtausenden in Zentralasien domestiziert worden waren und dann wieder ausgewildert wurden, sodass man heute sagen muss, es gibt tatsächlich überhaupt keine ursprünglichen Wildpferderassen mehr. Es gibt in der Mongolei ziemlich viele Wölfe immer noch, die auch den, ja, den Viehzüchtern, den mongolischen Nomaden zum Teil schwer zu schaffen machen, weil die schwerer zu fotografieren sind. Hier ein ausgestopftes Exemplar. Und auch eine ganz spannende, sehr bedrohte Art, die es noch im mongolischen Altai gibt, ist zum Beispiel der Schneeleopard. Und in den Steppen und Halbwüsten gibt es dieses interessante Tier, da kann man jetzt raten, Pferd oder Esel. Also das ist der asiatische Wildesel oder Halbesel. Der gilt als eines der schnellsten Landtiere der Welt, kann wohl im Sprint auf der Flucht über 70 km/h schnell laufen und war also bis zur Erfindung des Geländewagens ein unjagbares Tier. Heute allerdings ist der Bestand auch stark zurückgegangen. Und auch interessant, es gibt noch eine sehr, sehr lebendige Raubvogelwelt auch in der Mongolei. Es gibt wahnsinnig viele Milane, man sieht häufig Adler, Geier, Falken, also alles, was sich der Ornithologe wünschen kann. Nicht nur die heutige, auch die sozusagen antike Fauna ist ganz interessant. In den 20er Jahren wurde in der Mongolei durch eine Expedition des Natural History Museum aus New York wurden erstmals Dinosaurier-Eier gefunden, Ende der 20er Jahre. Damals war das eine irrsinnig spannende Sache, weil die Frage, ob Dinosaurier nun Reptilien sind oder was anderes, damals noch ziemlich umstritten war. Und eben mit diesem erstmaligen Fund von Dinosaurier-Eiern, dass dann ja, ein Stück weit klarer war, dass es sich bei diesen Fossilien wohl tatsächlich um Reptilien gehandelt haben muss. Genau, so viel kurz zur Geografie, Flora, Fauna. Dann möchte ich noch was sagen, ja, sozusagen zur heutigen mongolischen Kultur, besonders auf dem Lande. Was man hier sieht, ist ein typisches Sommercamp einer mongolischen Hirtenfamilie oder einer erweiterten Familie. Man sieht, da stehen also mehrere Jurten und so ein kleiner Holzpferch links. Und es ist bis heute tatsächlich so, dass etwa knapp die Hälfte der Mongolen noch die traditionelle Weidewirtschaft betreiben, die nomadische Weidewirtschaft, wie sie also seit Jahrtausenden dort getrieben wurde. Das heißt, man geht im Sommer geht man in die Tallagen, in die Nähe der Fließgewässer, in die Nähe der Flüsse, um dort die Tiere fett werden zu lassen, den Sommer über die Milch zu gewinnen, Milchprodukte für den Winter einzulagern oder haltbar zu machen, um anschließend, wenn es dann Winter wird, in die höher gelegenen Bergtäler sich zurückzuziehen, die windgeschützter liegen, wo man den Sommer über die Winterweiden geschont hat, um dort eben die Tiere möglichst unbeschadet über den extrem harten Winter zu bringen. Also das ist so eine der prägenden Bedingungen für die Mongolei, ist wirklich das ziemlich extreme Klima. Die Mongolei liegt schon mal relativ hoch und sie ist sehr, sehr weit weg von jedem Ozean. Wir haben dort also ein extrem kontinentales Klima. Was bedeutet eben, im Sommer wird es tagsüber schon mal heiß, aber nachts auch recht kühl. Und im Winter hat man also Temperaturen, also im Mittel um die minus 20 Grad, aber extrem wirklich sind minus 40, 60, 70 durchaus möglich. Und ja, und deswegen ist es eben wirklich so, dass sozusagen im Sommer alles stattfindet. Im Sommer, da muss alles auch für den Winter vorbereitet werden. Die Nahrungsmittelvorräte müssen angelegt werden. Die Tiere müssen ordentlich fett werden, dass sie das überhaupt durchstehen und nicht bis zum nächsten Frühjahr einfach tot sind. Genau. So eine Jurte, wie wir sie gesehen haben. Früher wurden die dann, wenn man umzog, mit Ochsenkarren transportiert, mit einem wie diesen hier. Also da ist in dem Fall mal auch wieder ein ausgestopftes Yak davor gehängt. Tatsächlich werden diese Karren heute ja kaum noch benutzt, nur in relativ abgelegenen Regionen. Heutzutage ist es tatsächlich so, dass man eher einen LKW oder einen Transporter nimmt. Aber was man eben hinten auf dem Wagen sieht, das ist eine komplette mongolische Jurte, wie sie dann zusammengepackt ist. Und dann braucht man also noch ein paar Wagen mehr für den ganzen Hausstand. Und so konnte so eine Hirtenfamilie dann also als kleine Karawane vom Winter zum Herbstlager ziehen und weiter vom Sommer zum Herbstlager, zum Winterlager. Und so eben diesen jahreszeitlichen Rhythmus von Ort zu Ort ziehen. Ja, die Jurte an sich ist ein ganz interessantes Ding. Hier mal eine kleine Fotosequenz, wie sie aufgebaut wird. Also erstmal ein modernes Transportgerät im Hintergrund. Als erstes legt man meistens einen Fußboden hin aus Holzbohlen. Und dann wird dieses Scherengitter aufgestellt. Also das sind sozusagen fünf Teile. Zusammengeschoben sind die jeweils nur so breit und lassen sich gut verladen. Aber die sind flexibel, kann man auseinanderziehen und hat damit schon mal die Wände. Dann wird die Tür aufgestellt und in der Mitte wird dieser große Kranz auf zwei Stützen gehalten. Und als nächsten Schritt werden dann, man sieht da am Boden schon überall die Stangen liegen, die werden dann oben auf das Gitter eingelegt und in diesen Kranz reingesteckt. Dann kommt ein bisschen weiße Baumwolle drüber, dass es innen schön aussieht. Heute macht man meistens noch eine Folie drüber, damit kein Regen reinkommt. Dann kommen Filzmatten drauf und zu guter Letzt ein schöner Baumwollbezug, damit es auch hübsch ist. Und dann wird das Ganze drumherum festgespannt und an der Tür festgebunden. Das ist ein total geniales System, weil man kennt ja das Prinzip von dem Gewölbe, ne, dass das eben durch sein Gewicht stabil ist. Und so ist es im Grunde auch hier. Die Jurte ist ja rund und durch die Spannung von beiden Seiten an der Tür wird also dieses ganze Bauwerk zusammengepresst und also komplett von der Tür zusammengehalten. Und diese besondere Bedeutung der Tür, die quasi konstitutiv ist für die Jurte, die merkt man auch so ein bisschen, die sieht man auch so ein bisschen in den Traditionen der Mongolen, weil die Tür, die ist wirklich heilig. Man darf zum Beispiel, wenn man eine mongolische Jurte betritt, darf man keinesfalls auf die Schwelle treten. Denn die Schwelle, das ist eben die symbolische Grenze zwischen drinnen und draußen und die beinhaltet sozusagen den Schutzgeist des Hauses und den zu treten ist natürlich eine schwere Beleidigung. Ja, und ähnliche Sitten und Gebräuche ranken sich also um die Tür. Im Inneren einer solchen Jurte, ja, ist es dann eigentlich äußerst gemütlich. Das hier ist ein Museumsstück, das ist eine Jurte, die noch bis in die 60er Jahre, glaube ich, in Gebrauch war. Aber heute sieht es im Grunde ganz ähnlich aus. Das heißt, es gibt, also die Tür ist immer nach Süden gerichtet und gegenüber der Tür im Norden steht der Hausaltar. Die Mongolen sind, wenn sie religiös sind, in der Regel Buddhisten. Und dann gibt es eben links von der Tür aus gesehen die Seite der Männer, rechts die Seite der Frauen, wo entsprechend die ganzen Alltagsgeräte aufbewahrt werden. Und in der Mitte der große Kessel mit der Feuerstelle drunter, auf dem die Mahlzeiten zubereitet und eben auch die Milchprodukte verarbeitet werden. Ja, sehr häufig sind diese Jurten also wirklich auch mit schöner Handwerkskunst ausgestattet, die Möbel schön verziert. Hier sieht man mal den Blick in den Dachkranz hinein, da ist also wirklich jede einzelne Stange von Hand bemalt. Und ja, und diese Jurte bildet also wirklich den Mittelpunkt des mongolischen Familienlebens. Bis zu dem Punkt, also dass auch zum Beispiel Geburten bis hin zum Kaiserschnitt auf dem Land einfach in der Jurte durchgeführt werden. Weil ich hatte es ja schon gesagt, die Mongolei ist extrem dünn besiedelt. Und es ist also schlicht und einfach nicht möglich, zu jeder Gelegenheit ein adäquat ausgestattetes Krankenhaus zu finden. Deswegen kommt das Krankenhaus zum Patienten. Es gibt mobile Ärzteteams, die also wirklich in der Lage sind, ich sag mal zumindest Routine-Eingriffe, operative Eingriffe direkt vor Ort durchzuführen. Zur Wirtschaftsweise der Nomaden. Die Mongolen halten, es gibt also 5 Tierarten. Und das sind für die Mongolen die 5 Tierarten, da weiß jeder, was gemeint sind. Das sind Ziegen, Schafe, Rinder bzw. Yaks, Kamele und natürlich die unvermeidlichen Pferde. Und genau, und jede Familie besitzt also gemischte Herden aus diesen Tieren. Es gibt ein bisschen regionale Unterschiede. Das heißt, Richtung Wüste hat man natürlich eher Kamele und auf den fetten Weiden der Mittelgebirge und der Steppengebiete eher Pferde. Und die Pferde werden gehalten zunächst natürlich mal als Reittiere, sind also tägliches Arbeitsmittel für die Hirten, aber besonders wichtig sind sie vor allem als Milchlieferanten. Das heißt, in der Mongolei trinkt man reichlich Stutenmilch und zwar besonders gerne fermentiert. Das ist der sogenannte Ayrak, das mongolische Nationalgetränk. Und das ist eine fermentierte Stutenmilch, ist leicht prickelnd, leicht alkoholisch. Und wenn man mal die Gelegenheit hat, das zu probieren, sehr zu empfehlen. Ist auch für die Mongolen aufgrund der Vegetation, man kann wenig anbauen, eine der wenigen Quellen für Vitamin C. Also spielt eine große Rolle in der Ernährung. Und ich habe einmal eine kurze Fotosequenz mitgebracht, wie das eigentlich funktioniert, Stuten zu melken, weil es ist also lange nicht so einfach wie bei einer Kuh. Als erstes muss natürlich die Herde irgendwo gefunden werden. Also die Herden, es gibt keinen Landbesitz in dem Sinne. Die Herden laufen einfach herum. Und der Hirte zieht also, wenn er seine Tiere melken will, zieht er los auf den nächsten höheren Hügel und fängt an zu gucken, wo ist eigentlich meine Herde. Wenn er sie nicht findet, dann reitet er zum Nachbarn und fragt den Nachbarn, hast du meine Herde gesehen? Und das geht also so lange, bis er seine Tiere gefunden hat. Und dann treibt er sie zurück zu seiner Jurte, wo dann eben hier so ein Holzpferch aufgebaut ist. Da werden die Tiere dann alle reingetrieben. Und dann muss der Hirte da rein und fängt an, als allererstes den Hengst aus der Herde zu fangen. Also so eine Herde ist immer ein Harem eines Hengstes. Und zuerst der Hengst, der muss zuerst raus, weil der macht sonst nur die ganze Zeit Stunk und Ärger und wird also außerhalb dann angebunden. Und als nächstes muss er die ganzen Fohlen aus der Herde rausfangen. Das heißt, dann hat er, man sieht es da schon, so ein kleines Halfter dabei und sucht sich also ein Fohlen oder fängt es mit so einem Stangenlasso ein. Währenddessen gibt es natürlich einen riesen Aufruhr und Gewühl in der ganzen Herde die ganze Zeit. Und dann werden die Fohlen eins nach dem anderen rausgebracht und an so einer langen Leine alle angebunden. So, dann kommt langsam Ruhe rein und dann kann man die Herde rauslassen. Die rennen dann auch nicht mehr weg, weil die Stuten rennen natürlich jetzt nicht weg, weil ihre Fohlen da stehen. Und dann muss der Hirte jeweils ein Fohlen zur jeweils zugehörigen Stute bringen. dann wird das, kann das Fohlen erstmal ein bisschen trinken von der Stutenmilch, dann wird es weggezogen und weiter bei dem Muttertier gehalten und dann geht die Frau des Hirten an das Euter der Stute ran und kann dann eben die Milch wirklich melken. Wenn das Fohlen nicht da ist, dann gibt die Stute einfach keine Milch, dann gibt es keinen Milchfluss und die ganze Aktion bringt nichts. Das ist also wirklich wahnsinnig viel Arbeit. Das ist wirklich, der Sommer ist die Rush-Hour für die Mongolen sozusagen, also Frühling, Sommer. Im Herbst wird noch Heu gemacht und der Winter ist eine ziemliche Ruhezeit, wo also auch die Bewirtschaftung der Herden auf ein Minimum reduziert ist. Gerne, ja. Ach, wenig. Also wenn man so eine Stute melkt, dann hat man so einen Bodensatz im Einbau. Ich weiß nicht, 500 Milliliter, ein Liter. Nee, das ist wirklich wenig. Ist natürlich eine vergleichsweise fette Milch, sehr schmackhaft, aber wirklich deutlich weniger. Also es ist wirklich eine Riesenarbeit, dass man die benötigten Mengen zusammenbekommt. Dieses ganze Prozedere wird ja auch dann 6 oder 8 Mal am Tag durchgespielt. So, nach diesem erstmal kurzen Einblick in die Nomadenkultur kommen wir so langsam Richtung Geschichte, Archäologie. Wir machen einen kleinen geografischen Sprung. Das hier ist natürlich nicht in der Mongolei. Das ist die Ermitage in St. Petersburg. Und warum zeige ich die hier? Hauptsächlich deswegen, weil einige der interessantesten archäologischen Funde aus der Mongolei heute in St. Petersburg aufbewahrt werden. Das liegt einfach daran, dass russische Expeditionen sozusagen Pioniere auf dem Gebiet der Erforschung der Mongolei waren. Und das war Ende des 19. Jahrhunderts. Und man hat in der damals üblichen kolonialistischen Manier das also einfach alles mitgenommen, was einen interessierte. Und ja, deswegen liegt es halt da in St. Petersburg. Zum Beispiel dieser Bildteppich, das ist eine Filzapplikationsarbeit, das ist also ein Filzteppich, auf den man in andersfarbigen Filzen die Motive draufgenäht hat, stammt aus dem ersten Jahrtausend vor Christus, hat sich in so einem, vielleicht haben Sie mal davon gehört, in so einem Eiskorgan erhalten, also einem Grabhügel eines Fürsten, in dem sich eine Eislinse gebildet hat aufgrund der kalten Bedingungen und deswegen also solche Funde hervorragend konserviert hat. Und das sind also Objekte, die wirklich aus dem Beginn dieser Pferdenomaden, aus der Anfangszeit dieser Nomadentradition stammen oder der Pferdenomadentradition. Aus solchen Gräbern gibt es auch solche relativ spektakulären Funde, so große Wagen aus dem Grab einer Fürstin, einer Dame. Auch gefunden wurden zum Beispiel, das sind also etwas, das wir alle, ich glaube, so ziemlich alle hier im Raum haben das auch, was wir alle den Nomaden verdanken, eine Innovation des ersten Jahrtausends vor Christus, die Hose, ist natürlich etwas, was von Reitern erfunden wurde. Man weiß es ja noch, die Römer und auch zum Beispiel die Chinesen, die liefen alle in einer Tunika rum oder sonstigen Langgewändern, auf dem Pferd irre unpraktisch. Und die Reiternomaden, denen haben wir also die Erfindung der Hose zu verdanken. Und das gehört also hier zu den älteren Hosen der Welt. Man kann es vielleicht ein bisschen erkennen, das sind feine Seidenbrokatstoffe, die man damals, die mongolischen Nomaden damals aus China bezogen haben. Und ich habe hier mal so eine Karte mitgebracht, die zeigt eigentlich ganz schön, was man schon, wir befinden uns jetzt hier so in der Eisenzeit, das heißt in der Zeit um 500 vor Christus bis zur Zeit des frühen mongolischen Hunnenreiches, also die Zeit um Christi Geburt. Und da rechts oben im Bild in Grau sehen Sie also den Umriss des heutigen mongolischen Staates. Und die darauf markierten Dreiecke, das sind alles Gräberfelder aus dieser Zeit. Und die Funde, die sind jeweils geografisch eingeordnet, in ihrem Herkunftsgebiet angeordnet. Und daran sieht man mal schon so ein bisschen, was also die Fürsten der Reiternomaden damals schon so für Fernbeziehungen gepflegt haben. Wir haben also da unten, sehen wir Bronzegüsse aus China, Lackarbeiten. Es gibt türkise Lapislazuli aus Afghanistan und Indien. Und eben zum Beispiel, das ist so eine Silberfalere aus Griechenland. Und ganz oben links, das ist ein römischer Glasbecher, also blaues Glas aus dem Römischen Reich, das irgendwie, wie gesagt, um Christi Geburt seinen Weg bis in das Grab eines mongolischen Nomadenfürsten gefunden hat. Zu dieser Zeit entstand auch das erste Mal ein Staatswesen dieser Reiternomaden, eben das Hunnenreich. Die Hunnen kennen vielleicht manche aus dem Geschichtsunterricht, die sind ja dann einige hundert Jahre später auch in Europa aufgetaucht, haben im Schwarzmeergebiet die Germanen sozusagen wie so eine Billardkugel angestoßen, die dann ins Römische Reich einfielen und dieses zu Fall brachten. Viele Jahrhunderte vorher hat eben eine Gruppe, die sich Hunnen nannte, tatsächlich auf dem Gebiet der heutigen Mongolei ein mächtiges Großreich unterhalten. Und dann kommen wir so langsam in die Spätantike, ins Mittelalter hinein. Auf dem Boden der heutigen Mongolei befand sich dann das sogenannte Alttürkische Reich. Also auch die türkischen Völker haben so ihren Ursprung in den Gebieten um das Altaigebirge der heutigen Mongolei und Kasachstan. Und auch dort zeigt sich, dass man wirklich weit gespannte Beziehungen damals hatte. Wir wissen zum Beispiel, dass die Alttürken direkte diplomatische Beziehungen mit dem byzantinischen Kaiser in Griechenland in Konstantinopel gepflegt haben. Und so hat man zum Beispiel in mongolischen Gräbern auch sowas gefunden. Eben byzantinische Goldmünzen mit den Porträts der Kaiser Phokas und Herakleios aus dem 6. Jahrhundert ungefähr. Also man sieht, Globalisierung ist an sich kein ganz neues Phänomen. Es gab wirklich, und eben ganz besonders vermittelt durch diese Nomadenvölker, die halt durch ihre enge Beziehung zum Pferd extrem mobil waren, gab es wirklich weitreichende globale Verbindungen. Und in dieser langen Reihe von nomadischen Staatsbildungen, Nomadenreichen, ragt eins natürlich besonders heraus. Nämlich das Mongolische Reich. Ist einem ja in Europa auch ein bisschen bekannt. Ist bis heute immerhin die größte Staatsbildung, die jemals auf dieser Welt existiert hat. Gegründet durch natürlich den bis heute verehrten Vater der mongolischen Nation, Genghis Khan, dem die Mongolen auch dieses leicht unbescheidene Reiterstandbild gewidmet haben. Es ist, glaube ich, tatsächlich das größte Reiterstandbild der Welt. Dieses Reich, wie eben gesehen, erstreckte sich also von der koreanischen Halbinsel bis nach Anatolien und Südrussland und ist also an sich schon ein irrsinnig spannendes kulturelles Phänomen, weil es eben erstmals eigentlich den eurasischen Kontinent in einen gemeinsamen Verkehrsraum verwandelt hat. Und in dieser Zeit, also wir sind hier im 13., frühen 14. Jahrhundert, passieren wahnsinnig spannende Dinge, weil das erste Mal zum Beispiel man in Europa auch aufwacht. Also in Europa ist man ja lange auf sich selbst zentriert. Man sieht irgendwie, Jerusalem, weiß man, ist der Mittelpunkt der Welt und alles, was dahinter ist, da wohnen also irgendwelche furchtbaren Ungeheuer. Man weiß nur Legendäres eigentlich über Asien. Aber in dieser Zeit, als eben die Mongolen erstmal kurz in Europa auftauchen, die europäischen Ritterheere vernichten und die Europäer in heller Aufruhr sind, was passiert hier, wo kommen die überhaupt her? Da wacht Europa sozusagen auf. Die ersten Europäer machen sich auf den Weg nach Osten, um eben mal zu kundschaften und kennenzulernen, was sind das für Leute, was treibt die überhaupt an? Und es gibt aus dieser Zeit also die ersten spannenden Berichte von tatsächlichen Fakten aus dem Osten Asiens. Auch Marco Polo zum Beispiel reist natürlich unter dem Schutz des Mongolenreiches bis nach China. In dieser Zeit haben wir dann erstmals auch eigene mongolische Schriftquellen. Also von den Mongolen haben wir vorher eben keine eigenen Schriftquellen, aber als sie eben diesen Staat aufbauen, müssen sie sich natürlich auch mit dem Thema Verwaltung auseinandersetzen und beginnen also eine Schrift zu adaptieren. Was man hier sieht, das steht auch in der Ermitage in St. Petersburg, ist der sogenannte Stein des Genghis Khan, ein Inschriftenstein, der also in der altmongolischen Schrift beschriftet ist. Und dieser ist das älteste überlieferte mongolische Schriftzeugnis. Das ist insofern ganz lustig. Die Mongolen, die sind ein total sportverrücktes Volk bis heute. Also Pferderennen, Bogenschießen, Ringkampf sind die Nationalsportarten. Dann sind sie auch international erfolgreich im Judo und Ringen und anderen Kampfsportarten. Und verfolgen auch total aktiv Premier League und Bundesliga. Also man kann sich mit jedem Mongolen immer über Sport unterhalten, wenn man einem sonst nichts einfällt. Und passenderweise dazu, das älteste mongolische Schriftzeugnis ist also tatsächlich eine Sportberichterstattung. Da geht es nämlich darum, dass ein gewisser Yüzhünge, ein Enkel Genghis Khans, bei einer Festlichkeit einen Pfeil über, ich glaube, 300 Klafter weit geschossen haben soll. Und für diese enorme sportliche Leistung hat man ihm also dieses Denkmal gesetzt. Nach der Zeit des mongolischen Großreiches gehört die Mongolei dann nach einigem Hin und Her und verschiedenen kriegerischen Auseinandersetzungen. Im 17. Jahrhundert gehört die Mongolei dann zum mandschurischen Qing-Reich, also zu dem Reich der Qing-Dynastie, zu dem ja auch China gehörte und eben Tibet und Xinjiang. Und in dieser Zeit setzt sich der Buddhismus dann so richtig als wichtigste Religion bei den Mongolen durch. Klöster sind dann die eigentlichen urbanen städtischen Zentren, wo also Bildung stattfindet, medizinisches Wissen stattfindet, die wichtigsten Umschlagplätze für die Wirtschaft der Güter der Nomaden. Und der nächste große Bruch ist dann eigentlich erst das 20. Jahrhundert. Die Mongolei wird ein unabhängiger Staat, wird eine Republik und gerät aber sehr stark unter russischen Einfluss und muss dann praktisch in der Zeit des Stalinismus jede Volte, die die Kommunisten in der Sowjetunion machen, müssen also die, muss die mongolische Partei mitmachen. Und unter tatkräftiger Anleitung des NKWD werden die mongolischen Klöster dem Erdboden gleichgemacht in den 30er Jahren. Also hier zum Beispiel, das ist eine ganze Klosterstadt gewesen. Man sieht hier so ein bisschen die Stummel und Ruinen. Und auch hier auf dem nächsten Bild sieht man so, was übrig gelassen worden hat. Also wirklich mit Artillerie und allem Möglichen diese Klöster dem Erdboden gleichgemacht. Und von einstmals zuletzt noch etwa 800 Klöstern sind 4 übrig geblieben. Und 1990, also als der Ostblock zusammenbrach, ist auch die Mongolei, hat ihre friedliche Revolution geschafft und ist heute eine Demokratie, wo es langsam auch ein zartes Revival des buddhistischen Glaubens gibt. Das heißt, die alten Schriften, hier sieht man mal so diese typischen Poti-Bücher. Das sind also in lange Papierstreifen, in Seidenballen eingeschlagen. Die kann man dann auspacken und dann können die Mönche die so lesen. Sind aber ungebundene Bücher. Das heißt, man muss beim Lesen aufpassen, dass die Blätter in der richtigen Reihenfolge bleiben. Und ja, also Stück für Stück werden einige Klöster wieder aufgebaut und diese Religion nimmt also so langsam auch wieder ihren Platz in der Gesellschaft ein. Und nun möchte ich zum eigentlichen Kern des Vortrags kommen. Es war ja schon angekündigt, die Archäologie in der Mongolei. Ich bin meines Zeichens Mitarbeiter des Deutschen Archäologischen Institutes. Und es gibt seit dem Jahr 2000 eine Kooperation eben zwischen dem Deutschen Archäologischen Institut, der Mongolischen Akademie der Wissenschaften und der Mongolischen Staatsuniversität. Und wir erforschen gemeinsam Stadtanlagen und die Kulturlandschaft des Orchon-Tales. Der Fluss Orchon liegt ziemlich in der Zentralmongolei und dort mit einem Stern markiert, etwas westlich der heutigen Hauptstadt Ulaanbaatar. Liegt eben dieses Tal und rechts auf der Karte sieht man das ein bisschen näher. Da sind so zwei gelbe Flächen eingezeichnet, im Norden etwas größer und im Süden deutlich kleiner. Das sind die beiden Stadtanlagen, die wir archäologisch erforschen. Die nördliche, das ist Harbalgas und diese Stadt war im 8. und 9. Jahrhundert die Hauptstadt des Uigurischen Reiches. Die Uiguren, auch ein Turkvolk, deren Reich folgte auf das Reich der Alttürken. Und beherrschte die Steppe für etwa 100 Jahre und nahm eine bedeutende Rolle im Handel der Seidenstraßen ein. Und nur 30 Kilometer südlich davon, die kleine gelbe Fläche, Hachorum, das war dann die Hauptstadt tatsächlich des Mongolischen Reiches im 13. Jahrhundert. Und man sieht schon, dafür, dass 400 Jahre dazwischen liegen, liegen diese beiden Städte auffällig nah beieinander. Das liegt daran, dass eben dieses Orchon-Tal schon seit mehr als einem Jahrtausend eine herausragende Rolle in der Ideologie der Nomaden gespielt hat. Das heißt, das ist immer wieder das Zentrum von nomadischen Herrschaftsbildungen gewesen. Und es gibt auch Inschriftensteine, die sinngemäß sagen, wenn du dieses Tal besetzt, wenn du diese Region besetzt und dort herrschst und von dort deine Karawanen in alle Richtungen aussendest, dann wirst du über die Völker herrschen. Wenn du da weggehst, dann wird dein Reich untergehen. Und deswegen finden wir also von allen diesen Nomadenreichen immer wieder interessante archäologische Denkmäler in dem Orchon-Tal und seiner Umgebung. Genau, wie gesagt, hier mal so ein kurzer Blick auf die Routen der Seidenstraßen. Und da geht so ein Zipfel nach Norden. Das ist eben, dort liegt das Orchon-Tal, da ist Karabalgasun. Und wenn man das auf der Karte so sieht, dann möchte man ja meinen, na eigentlich liegt das gar nicht so richtig am Weg. Aber natürlich gehen ja Handelswaren nicht immer den kürzesten Weg, sondern eben häufig den politisch opportunsten. Und in dem Fall ist es tatsächlich so gewesen, dass die Uiguren sehr wichtige militärische Verbündete der Tang-Dynastie in China waren. Also die chinesische Dynastie, die hatte ständig mit Aufständen zu kämpfen und wurde der Sache nicht mehr Herr. Gab es riesige Rebellionen, wo Heere von Zehntausenden aufeinander losgegangen sind. Und die herrschende Dynastie hat sich eben Hilfe bei den Uiguren geholt, weil diese Nomaden, die waren in der Regel sehr talentierte Krieger. Also weil die waren alle sowieso von Kindesbeinen an Reiter. Die haben auch viel, viel gejagt und haben auch sehr koordinierte Treibjagden gemacht, waren also in Taktik und Kommunikation geschult. Und nach Ausweis der chinesischen Quellen ist es tatsächlich so, obwohl die chinesischen streitenden Fraktionen so riesige Heere gegeneinander aufgestellt haben, hat es gereicht, dass die Uiguren 1500 Reiter geschickt haben, um diesen Krieg vollkommen umzudrehen, die Rebellion niederzuschlagen. und den Frieden wiederherzustellen, allerdings zu einem hohen Preis, weil die Uiguren, die haben der Tang-Dynastie ja nicht nur geholfen, sondern zugleich auch ihre militärische Macht ziemlich demonstriert und haben sich dann ihre Hilfe also entsprechend gut bezahlen lassen mit günstigen Handelsverträgen, Tributgeschenken und Ähnlichem. Und auf diese Weise sind irrsinnige Mengen Seide und andere Luxusgüter also plötzlich in die mongolische Steppe geflossen. Genau, hier nochmal die dunkelgrüne Linie zeigt ungefähr das Reich der Uiguren. Wie gesagt, riesige Mengen flossen also plötzlich in die mongolische Steppe, riesige Mengen an Luxusgütern. Und aus diesem Wohlstand hat man dann einiges gemacht. Man hat nämlich erstmal sich eine richtig mächtige Hauptstadt gebaut. Auf der rechten Seite sieht man ein Luftbild der heute noch im Gelände erkennbaren Ruinen, also was da so ein bisschen als rechteckige Struktur hervorragt, das ist so die eigentliche Tempel- und Palaststadt. Und was man auf der linken Seite sieht, ist ein Laserscan des Geländes. Das heißt, wir haben einen Hubschrauber gechartert, haben da einen Laserscanner dran gebaut und sind dann in Streifen übers Gelände geflogen. Und der Scanner hat das Gelände abgetastet, sodass man also auch wirklich kleinste Unebenheiten des Geländes als dreidimensionale Messung hat. Und daraus kann man eben so ein schönes digitales Geländemodell erstellen und dann eben anfangen, damit rumzuspielen, wie eben zum Beispiel Höhenunterschiede 5- oder 10-fach überhöhen und eine künstliche Lichtquelle einbringen, dass man eben einen Schattenwurf sieht. Und ich weiß nicht, ob man es von hinten erkennen kann, aber man sieht eigentlich ziemlich gut, kann man erkennen, dass es da deutliche Strukturen gibt, irgendwelche eine lange Straße, allerlei quadratische Strukturen. Und eben auch diese Tempel- und Palastanlage, die wir da rechts sehen, zeichnet sich ja auch da relativ deutlich als großes Rechteck mit verschiedenen Strukturen ab. Auf dem Laserscan, der umfasst so ungefähr 35 Quadratkilometer. Das heißt, diese Stadt ist also wirklich, zumindest in ihrer Flächenausdehnung, total riesig gewesen. Das heißt, diese Tempel- und Palastanlage, die da zu sehen ist, das ist auch so, ich glaube, etwa 300 mal 500 Meter groß. Da die Stadtanlage bislang kaum erforscht ist, haben wir uns natürlich erstmal gedacht, wir fangen mit dem Einfachen an und haben uns also auf die gut sichtbaren Tempel- und Palastanlagen gestürzt. Und unter anderem auf die sogenannte Zitadelle. Wenn man nochmal rechts oben schaut, da sieht man nochmal ein bisschen näher den Laserscan-Plan. Und da sieht man an der unteren rechten oder südöstlichen Ecke, da hat dieses Mauergeviert nochmal so ein größeres, also ein kleines Viereck drin. Und das ist eben nochmal, wie man sieht es hier auf dem Luftbild, ein bisschen deutlich höher. Das ist eine 12 Meter hohe Plattform, die ja offenbar so eine Art Zitadelle darstellte und nach unserer Vermutung den eigentlichen repräsentativen Palast des Herrschers darstellte. Dort haben wir mehrere Kampagnen gegraben und also wirklich spannende Sachen gefunden. Auf diesem Podest standen offenbar mehrere Gebäude. Hier zum Beispiel sieht man einen Einblick in eine, offenbar eine repräsentative Halle. Diese großen quadratischen Steine, die man da in der Mitte und an den Seiten sieht, das sind also Säulenbasen. Das heißt, es sind also fein gearbeitete so Granitquader, etwa 1,20 Meter groß. Und darauf standen also hölzerne Säulen, die ein ziemlich mächtiges Gebäude, wahrscheinlich mehrstöckig getragen haben, das so eine Art quadratischer großer Turm gewesen sein wird, mit eben einem repräsentativen Saal, wo man offenbar irgendwelche Leute empfangen konnte, zum Beispiel chinesische Tributgesandtschaften und Seide entgegennehmen oder so. Davor gab es einen gepflasterten Hof und außerdem gab es noch ein Nebengebäude, wo man, das sieht unten zum Beispiel noch ganz gut erhalten, so eine kleine Treppe, die auf so ein Ziegelpodest raufführt. In einem grob vereinfachten Plan muss man sich das so vorstellen, das ist also diese Zitadelle, dieses große Viereck ist diese erhöhte Plattform mit so schräg geböschten Wellen an den Seiten. Es gibt einen Eingang von Norden her. Die weißen kleinen Vierecke, das sind die Säulenbasen, das heißt unten rechts, da ist also dieser große Saal und dieses ganze viereckige Ding ist also dieses Gebäude gewesen, dieser Turm. Links gab es noch ein Gebäude und dann eben so eine Art Säulenumgang um den Hof herum. Also das heißt, die mittlere Fläche in der Mitte, das ist ein gepflasterter Hof gewesen. Einiges an interessanten Funden kam da auch raus. Zum Beispiel eben unten sehr, sehr fein gearbeitete Granit- und Marmorobjekte, auch so ähnlich wie Säulenbasen gestaltet, aber zum Beispiel mit einem Loch in der Mitte. Das können also zum Beispiel Standartenhalter gewesen sein, dass man so zur Dekoration des Saales eine Standarte da reinstecken konnte. Oder aber auch, die können zu einer Balustrade gehört haben. Das gibt es also auch, dass die Gebäude standen immer auf erhöhten Podesten und man hatte dann vorne drumherum eine verzierte Balustrade eben aus fein gearbeiteten Steinen. Oben drüber diese etwas grotesken Tiermasken, die gehörten zum Dachschmuck. Das ist tatsächlich was, das steht in chinesischer Architekturtradition. Das sind sozusagen so Dämonenmasken, die also schädliche Geister vom Gebäude fernhalten sollten. Es gibt verschiedene, zum Beispiel vergoldete Bronzenägel. Oben links, das sind auch letzten Endes Ziegel zur Dachverzierung. Und eine besonders interessante Fundgruppe, davon sind einige rausgekommen, sind diese Teile, das sind sogenannte Jadebücher. Das sind also kleine, also 2-3 Zentimeter breite Streifen aus einem Quarzitgestein, in die, wie man sieht, chinesische Streifen, Schriftzeichen, eine Kalligraphie eingeritzt worden sind. Das ist insofern interessant, dass das eine Fundgattung ist, die eigentlich nur mit dem chinesischen Kaiserhaus in Zusammenhang steht. Das heißt, chinesische Kaiser haben diese Dinger waren dann wurden dann mit Goldfäden nebeneinander gehängt und waren dann also so ein breites Tablett, wo also irgendein kultischer Text drauf stand. Das wurde zum Beispiel verwendet bei den Ritualen des chinesischen Kaisers, ist also nur dem Kaiserhaus vorbehalten und zeigt natürlich, was für enge diplomatische Beziehungen man damals hatte, dass man eben wirklich solche hochrangigen Objekte offenbar geschenkt oder zugedacht bekommen hat. Noch ein paar interessante Funde sind diese Dinger. Sie sehen ein bisschen aus wie eine Bettpfanne. Tatsächlich sind es aber Bügeleisen. Das heißt, man konnte, in die Pfanne sozusagen ein bisschen heiße Holzkohle reingelegt und dann damit, man sieht es auf dem Bild, auf einer chinesischen Bildrolle unten, die Seidenbahnen geglättet. Also kann man es erkennen, ist ein bisschen klein. Ne? Hier die Dame hier, die glättet gerade eine Seidenbahn mit so einem Gerät. Und das zeigt natürlich, dass eben tatsächlich offenbar größere Mengen Seide hierher gekommen sind, hier vielleicht weiterverarbeitet, veredelt worden. Und wahrscheinlich wurde relativ viel davon dann nach Westen weiterverhandelt. Ging also den Weg entlang der Seidenstraße über Zentralasien. Die Uiguren hatten auch sehr enge Beziehungen zu den Sogdern, ein iranisches Volk, das ungefähr in den Gebieten des heutigen Usbekistan und der Umgebung lebte. Und hat also auf diese Weise also wirklich sowohl mit Ost, mit China, als auch mit dem Westen intensiven Austausch gepflegt. Nochmal ein kurzer Blick auf den Plan. Ich will noch ein was zeigen, was in den letzten Jahren besonders interessant war. Man sieht vor dem westlichen, also dem linken Gebäude, sieht man in der Mitte davor im Hof so ein kleines schwarzes Viereck. Das ist was uns relativ lange beschäftigt hat. Wir hatten also in diesem Hof angefangen zu graben und haben gesehen, ein gepflasterter Hof. Ganz interessant, aber damit sind wir ja schnell fertig. Allerdings fiel uns auf, dass in der Mitte dieses Hofes irgendwie das Pflaster fehlte und da war ein großes, rundes Loch, das sich eben ganz schön auch anhand eines anderen Sediments da abzeichnete. Und so fingen wir an, also das nach unten zu verfolgen. Wir dachten zunächst, weil es gab ja schon im 19. Jahrhundert da so russische Expeditionen, die haben da so ein bisschen rumgegraben, aber wenig publiziert, wenig dokumentiert, sodass man immer nicht so genau weiß, wo schon mal ein Russe gegraben hat. Haben wir also zunächst gedacht, vielleicht da so eine Altgrabung, die das da alles zerstört hat. Aber als wir dann so 3 Meter tief gegraben hatten in dieses Loch und es immer noch nicht zu Ende ging, da fing es an, verdächtig zu werden. Und man grub also etwas weiter und dann fanden wir unter einem vollständigen Gefäß ein Skelett eines Vogels, eines recht großen Vogels, ein komplettes Skelett, der also offenbar mehr oder weniger bestattet wurde. Das haben wir dann Ornithologen mal vorgelegt, um das bestimmen zu lassen, was es denn sein könnte. Und die meisten guckten sich an und staunten und sagten, großer Vogel, vielleicht ein Auerhahn. Ein bisschen seltsam. Dann haben wir das mal aus der Mongolei ausgeführt, das Skelett, und haben das hier in Deutschland nochmal verschiedenen Experten vorgelegt. Die erste Ansage war auch, großer Vogel, vielleicht ein Auerhahn. Bis dann irgendjemand mal sich es wirklich genau angeguckt hat und gesagt, nee, großer Vogel ja, allerdings, das ist das Skelett eines Falken. Und zwar genauer eines Gärfalken. Und das Lustige ist, ein Gärfalken ist eine sehr große Falkenart. Sind große, schöne, weiße Vögel, die aber in der Mongolei gar nicht vorkommen. Also die leben viel weiter nördlich in Sibirien, in der Tundra. Und dann hatte dieser Vogel noch was Interessantes. Der hatte einen gebrochenen Flügel, der allerdings noch zu seinen Lebzeiten verheilt war. Und das ist was, das passiert einem Raubvogel in freier Natur nicht. Wenn sein Flügel gebrochen ist, wenn er nicht fliegen kann, kann er sich keine Nahrung besorgen. Der stirbt einfach. Das heißt, dieser Vogel, der ist also auch tatsächlich gepflegt und gefüttert worden. Sprich, das ist also ein Indiz für Falknerei, für die herrschaftliche Jagd. Und eben auch wiederum für offenbar diplomatische Beziehungen, weil man offenbar von weit her diesen Vogel als Geschenk oder Mitbringsel bis dahin gebracht hat. Das war also schon mal ganz interessant, dass in diesem Loch also so Deponierungen, Opfergaben auch drin waren. Und das ging dann immer weiter runter. Diese Grabung wurde immer tiefer und wir bekamen immer mehr graue Haare dabei. Und als wir dann etwa 12 Meter tief waren, wir hatten also dieses ganze Podest, also diese ganze Zitadelle ist ja ein künstlich aufgeschütteter Hügel und den hatten wir also bis auf das alte Bodenniveau runtergegraben. Da sah man dann, kam dann plötzlich das da rechts zum Vorschein, Reste von Holz und darunter so ein Sechseck aus Granitsteinen. Hier nochmal ein Blick in die Grabung dann so. Eine Riesenaktion. Und diese Granitsteine, die entpuppten sich dann, man vermutet schon fast tatsächlich als Brunnen, der also aus mehreren, ich glaube 16 Schichten von diesen Sechsecken, die immer so ein bisschen gegeneinander verdreht waren, gesetzt war. Und unten drin befand sich nochmal eine sozusagen Brunnenstube, wo nochmal eine große, fette Holzkonstruktion drin war. Das Interessante ist, also wir befinden uns hier, wie gesagt, im 8. Jahrhundert. Und dadurch, dass dort die ganze Zeit Wasser drin war, sind also da drin organische Materialien perfekt erhalten gewesen. Die ganze Holzkonstruktion des Brunnens war komplett erhalten. Und das war auch gut so, weil da tatsächlich eine Konstruktion war, die von unten diese Steine alle hielt. Relativ schwierig zu graben, weil natürlich die ganze Zeit Wasser drin war. Man kann es aber links schon sehen. Da sind so Keramikgefäße liegen da unten drin. Das waren die Schöpfgefäße. Damit hat man also früher das Brunnen aus dem Wasser geholt. Und wenn mal eins verloren ging, dann blieb es halt drin. Und dann unten drin ist dann das der eigentliche Brunnenkasten. Ein Kasten von etwa 90 cm tief, also 90 cm hoch und ungefähr, ich glaube, 1,20 x 1,30 breit oder sowas. Also der fasste so grob 1300 Liter. Und wir haben das auch messen können. Innerhalb von einer Dreiviertelstunde ist er auch komplett mit Wasser vollgelaufen immer. Wir mussten also permanent Wasser auspumpen, während wir da gearbeitet haben. Und zwar mit einer wirklich leistungsfähigen Pumpe. Was übrigens gar nicht so leicht war, weil wenn man so in der mongolischen Steppe ist, da braucht man eigentlich selten eine leistungsfähige Pumpe. Das heißt, das hat da auch keiner. Wir hatten zwar eine Pumpe dabei, aber halt eine Baumarktpumpe. Und wir brauchten aber so eine, die halt so eine Tonne in ein paar Minuten rausschafft. Und es gab aber tatsächlich, es gibt 30 Kilometer entfernt ein kleines Landstädtchen heute und da gab es eine Firma und die hatte eine Hochleistungspumpe, nämlich die Firma, die die Klärgruben von den Häusern, von dem Städtchen ausleert. Und die haben uns dann freundlicherweise ihre Pumpe für 3 Tage geliehen. Das musste also noch da genau getimt und abgesprochen werden. Wir konnten die auch nicht lange nehmen, weil sonst wären da sozusagen in dem Städtchen die Klärgruben übergelaufen. Aber mit dieser Spezialausrüstung hat es dann geklappt, dass wir tatsächlich das Wasser regelmäßig rausbekommen haben und das eben wirklich ausgraben konnten. Und eben wirklich die komplette Holzkonstruktion konnte man noch sehen und dokumentieren nach 1300 Jahren, wie die also die Uiguren sich damals ihren Brunnen gebaut hatten. Genau. Hier nochmal zur Verdeutlichung, wie man sich das Ganze sozusagen vorzustellen hat. Hier mal diese Zitadelle wie so ein Kuchen aufgeschnitten. Oben also der gepflasterte Hof. Man sieht auch die Podeste von den Gebäuden, wo die ungefähr gestanden haben. Und man hat also unten das dunkelbraune, ist sozusagen der natürliche Boden. Man hat da angefangen, hat zuerst den Brunnen gegraben, hat diesen Brunnenverbau unten reingebaut, diesen Steinschacht oben drauf bis zur Oberfläche geführt. Und dann hat man angefangen und diesen künstlichen Hügel langsam aufgeschüttet und währenddessen einen Holzschacht mit hochgezogen die ganze Zeit. Von dem hatten wir auch noch einige Spuren, sodass dann dieser Brunnenschacht also tatsächlich bis auf den Hof hochführte und dann eben dieser Zitadelle entsprechend Wasser liefern konnte. Genau, nochmal letzter Blick auf den schönen Brunnen. Und ja, wie gesagt, ein Haufen interessante Funde drin, zum Beispiel die Gefäße, die man zum Wasserschöpfen verwendet hat. Was besonders nett ist, auf einem dieser Gefäße befand sich ein eingeritztes Zeichen. hier so eine Art Raute. Und das ist ein sogenanntes Tamak. Das sind, europäische Fürstenhäuser hatten Siegel. Die Fürsten der Nomaden, die hatten die Brandzeichen ihrer Herden quasi als Siegel verwendet. Und das ist eben so ein Brandzeichen, das tatsächlich das zum zweiten uigurischen Herrscher gehörte und damit auch erstmals ganz sicher diese Stadt an den Beginn des uigurischen Reiches schon datieren kann. Andere interessante Sachen sind diese so lange Holzstangen. Links sieht man sie, die waren da so ganz unansehnlich schlammverschmiert, aber als man sie ein bisschen sauber gemacht hat, auf der rechten Seite kann man das ganz schön sehen, sieht man, das sind also fein, perfekt zylindrisch gedrechselte Stangen, die mit schwarzem Lack überzogen waren. Und Lack ist im 8. Jahrhundert natürlich keine Alltagsware aus dem Baumarkt, sondern das sind Sachen, die nur also im höchsten herrscherlichen Umfeld als große Kunst gehandelt werden. Und in diesen schwarzen Lack hatte man dann also so Ziermotive, so Palmetten reingekratzt. Und der Zwischenraum dazwischen, wo jetzt nur so eine graue Paste ist, der war dann mit Blattsilber belegt. Das muss also total hübsch ausgesehen haben und könnte zum Beispiel eine Zeltstange gewesen sein für ein repräsentatives herrscherliches Zelt. Dann so schöne kleine Holzschnitzereien. Das könnten zum Beispiel, also man sieht da hinten das Ende, eine Klaue und die Rute eines Wolfs zum Beispiel. Das könnten Trensenknebel gewesen sein, die also an der Seite von der Pferdetrense dran gewesen sind. Eine lackierte Kugel. Also man muss sofort an Billard denken, aber ich weiß nicht, ob die Uiguren Billard gespielt haben. Dieses interessante Objekt ist eine Messerscheide, die offenbar aus Bastfasern zusammengebunden ist. Das Röntgenbild unten zeigt die noch drinsteckende Klinge des Messers. Und was wir auch aus dem Brunnen geholt haben, ganz interessant, oben links, das ist ein Vorhängeschloss. Das heißt, man kann das rechts, ist ein etwas besser erhaltenes Exemplar. Das ist also, besteht aus einmal links dem eigentlichen Schloss mit diesem langen Dorn und dann so einem Schuh, der mit einem Ring auf diesem Dorn läuft. Man konnte das also von hinten, was da oben ist, steckte man einen Schlüssel rein und dann konnte man das so abziehen, konnte das durch so zwei Ösen durchschieben und damit eben eine Tür verschließen. Das Interessante ist, das Schloss, das wir gefunden haben, aus Eisen vergoldet. Man sieht so das oben links noch so ein bisschen, den Rest der Vergoldung. War 60 cm groß, also das ist doch ein mächtiges Vorhängeschloss und das hat eben sicherlich, ich sag mal, eine entsprechend repräsentative und große Tür verschlossen. Und so einer der spektakulärsten Funde eigentlich ist das hier. Das ist eine Bronzeglocke, die da komplett erhalten rausgekommen ist. Ein Bronzeguss mit einer chinesischen Inschrift drauf, die in etwa heißt, sowas wie achtfaches Glück und sechsfache Tugenden mögen die 10 Himmel erreichen. Solche Glocken sieht man heute noch an buddhistischen Tempeln in China zum Beispiel, auch in der Mongolei, hängen in der Regel an den Ecken der Dächer dran und sind also auch sowas Unheilabwehrendes, Segenförderndes, was die dann eben so im Wind vor sich hin bimmeln. Wir haben auch mal, also die Restauratoren schlagen immer die Hände über dem Kopf zusammen, aber die Glocke ist wirklich total super erhalten, deswegen haben wir sie auch mal geläutet. Und ich weiß nicht, ob wir Ton haben. Ja, haben wir. So, und damit gehört ihr also jetzt nach 1300 Jahren zu den wenigen, die diese Glocke mal wieder gehört haben. Genau, und ja, das waren so die Highlights der Grabungen der letzten Jahre in Habalgas, in der altuigurischen Hauptstadt, die wir natürlich nur dank eines großen und engagierten Teams bewältigen konnten. Und als nächstes möchte ich mal weiterspringen. Ich möchte noch gar nicht weiterspringen. Ich möchte noch so ein bisschen, weil es hier so ein bisschen so eine techniklastige Veranstaltung ist, habe ich gedacht, so ein bisschen Technikkram erzähle ich jetzt auch. Was ich nämlich erzählen will, ist, wie wir eigentlich zu diesen Geländemodellen gekommen sind. Also ich habe schon von dem Laserscan erzählt. Der Problem mit dem Laserscan war, das hat natürlich einen Haufen Geld gekostet, einen Hubschrauber chartern, die ganze Technik in die Mongolei schleppen. Und diesen Plan, den wir von der Stadt hatten, der war nicht vollständig. Man hat dann erst auf dem Laserscan gesehen, aha, nach Norden und Westen geht die Stadt noch weiter, aber Geld ist jetzt alle, was machen wir nun? Und dann haben wir ein paar Jahre gewartet und dann wurden ja langsam so Drohnen und solche Dinge immer leichter verfügbar und haben also jetzt mal eine andere Technologie probiert. Was man eben sieht, dass man teilweise man kann hier zum Beispiel im Abendlicht ja sehen, dass von dieser Stadt wirklich sehr, sehr viele Strukturen noch als sozusagen Oberflächenrelief zu erkennen sind. Und was auf der Karte da gelb markiert ist, das war also der Plan, den wir schon hatten, wo wir den Laserscan gemacht haben. Und was da grün markiert ist, das wollten wir jetzt also gern noch dazu gewinnen. Also nochmal eine Fläche von etwa 50 Quadratkilometern. Eben weil, man kann das zum Beispiel hier an der Ecke ganz gut sehen, da mal vergrößert, die Stadt ist halt noch nicht zu Ende. Wir haben nicht alles davon erfasst. Und wenn wir irgendwie verstehen wollen mal, wie diese Stadt so als Ganzes ausgesehen hat, wie sie funktioniert hat, dann müssen wir natürlich einen kompletten Plan davon haben. Genau, also haben wir uns ein paar Drohnen besorgt und ein paar Informatiker dazu und haben also angefangen, dieses ganze Gelände in kleinen Rastern automatisiert zu befliegen. Immer so, solange der Drohnenakku reicht, immer so 500 mal 500 Meter, tausende von Bildern gesammelt, um die dann eben letzten Endes mit Structure-from-Motion-Technik, das heißt also anhand sozusagen der Parallaxenverschiebung zwischen Fotos, überlappenden Fotos aus verschiedenen Perspektiven, einen Höhenwert daraus zu errechnen, um ein Geländemodell zu bekommen. Und hier auf der Folie sieht man dann mal rechts, das war der Laserscan, links ist das, was wir mit den Drohnen gemacht haben. Man sieht schon, es sieht nicht ganz so schön aus, aber im Ergebnis kriegen wir zumindest verwendbare Ergebnisse. Und es ist jetzt sicherlich zu weit weg für euch, um das zu sehen, aber ich habe es da rechts mal nachgezeichnet, wo überhaupt die ganzen Strukturen dieser Stadt so liegen. Und das ist für ein paar Tage mit einer Drohne rumfliegen und ein paar Wochen einen Computer rechnen lassen schon ein ziemlich gutes Ergebnis, weil man jetzt wirklich mal sehen kann, wie diese Stadt eigentlich strukturiert ist. Da rechts in der Mitte blau markiert, da steht auch HB1 dran, nee, HB2, das ist diese Tempel- und Palaststadt. Und dann sieht man ja, gruppiert sich alles so halbmondförmig drumherum. Und das ist für uns ganz spannend gewesen, weil letzten Endes man aufgrund dieser vielfältigen Beziehungen, die diese Nomadenreiche hatten, immer diskutiert hat, wie kommen die überhaupt zur Urbanität. Also die bauen plötzlich eine Stadt in die Steppe, obwohl sie ja vorher Nomaden waren. Woher haben die Idee? Warum machen die das eigentlich? Was für Ordnungsprinzipien gelten da? Und es wurde lange immer diskutiert, naja, die haben halt chinesische Berater und die sagen denen, wie man eine Stadt baut. Oder die haben eben sogdische, iranische Berater und die zeigen denen, wie man eine Stadt baut. Und zwischen diesen beiden Polen ging das immer hin und her. Aber anhand dieser Karte kann man eigentlich zeigen, dass die Stadt weder wie eine chinesische noch wie eine iranische Stadt aufgebaut ist, sondern das ist eigentlich ein verfestigtes Nomadenlager. Weil wir wissen aus Schriftquellen, dass der Khan seine Jurte aufstellte und alle seine Gefolgschaft, die waren zu seinen Seiten und hinter ihm. Und genau diese Regel wird eigentlich in diesem Plan genau eingehalten. Genau, und damit verlassen wir mal die alten Uiguren. Wenn ihr noch könnt, dann können wir noch ein bisschen was über die Stadt der alten Mongolen erzählen. Wie gesagt, Hachorum oder Karakorum in der deutschen Transliteration. Dort steht heute, das ist die Mauer eines Klosters, was dort heute steht. Hier ein Bild von der Klosteranlage. Und dieses Kloster, das steht heute auf dem, ja quasi auf den Grundmauern des Palastes, des alten Khanspalastes der Mongolen. Das war bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts, bis also der Stalinismus wütete, relativ dicht bebaut, war also eine pulsierende Klosterstadt, wo bis zu 10.000 Mönche lebten. Und heute ist das die Innenanlage fast leer. Man sieht also noch, da stehen zwei Tempel und ein großer Stupa, sonst ist das alles leergefegt, das heißt, das hat man alles vernichtet. Aber was das Interessante jetzt für uns sein soll, das ist quasi nördlich davon, also rechts jetzt im Bild, die Fläche vor dem Kloster. Vielleicht kann man das hier auf dem Satellitenbild erkennen. Da ist das Quadrat, das ist die Klosteranlage. Hier nochmal ein bisschen näher und es zeichnet sich schon leicht ab. Da sind auch nördlich des Klosters so allerlei Strukturen. Das sind die Reste von Karakorum, der altmongolischen Hauptstadt. Man sieht es hier nochmal als digitales Geländemodell. Im Süden wieder das Geviert des Klosters und nördlich, man kann eigentlich ganz gut erkennen, da gibt es so ein Straßenkreuz in der Mitte, das Zentrum ist relativ dicht bebaut und dann gibt es allerlei Wallstrukturen und zu den Rändern hin nimmt es dann langsam ab. Außenrum verläuft ein kleiner Wall, der wohl die Stadtmauer bildete. Da wurde ja an verschiedenen Stellen gegraben, zum Beispiel wurde hier was jetzt hier links eingekreist ist und rechts unten sieht man das, ein großes Podest, das offenbar zu einem großen Staatstempel gehörte, zu dem es auch einen Inschriftenstein gibt, der also erzählt, dass dieser Tempel errichtet wurde, dass er mehrfach erneuert wurde. Und in dessen Fundament, zum Beispiel ganz interessant, an allen vier Ecken und im Zentrum kam jeweils ein Gefäß raus, was in ein Tuch eingewickelt die sogenannten neuen Schätze enthielt. Da rechts sieht man das mal ausgepackt. Das ist also jeweils ein Objekt aus Gold, Silber, Koralle, Perle, Türkis, Lapislazuli, Muschel, Kupfer und Stahl. Als ja, in dieser Neunfältigkeit ein beliebtes mongolisches Talisman für also Schutz, Glück und Segen. Der tatsächlich bis heute gibt es, benutzen das gläubige Mongolen. Die haben so kleine wie Amulette, wo wirklich winzige Fragmente dieser neuen Schätze in Seide eingenäht sind und was sie halt zum Beispiel um den Hals tragen. Genau, da sieht man den Plan dieses ganzen Tempelgrundrisses. Auch ganz interessant, ist nach chinesischer Bautechnik gebaut, ist aber für einen chinesischen Tempel eigentlich eine total unübliche Anordnung, eine unübliche Baugruppe. Und tatsächlich scheint man das tibetische Konzept des Mandalas da umgesetzt zu haben. Also dieser Tempel, sein Grundriss formt ein symbolisches Mandala, eine symbolische buddhistische Weltordnung nach tibetischem Vorbild, aber eben umgesetzt in chinesischer Bautechnik. Und das ist natürlich was ganz Spannendes, dass das wieder zeigt, wie eben in diesen Nomadenreichen die Kulturen so miteinander verschmelzen. So oder so ähnlich kann man sich dieses Gebäude am Ende vorgestellt haben. Was ich noch zu Karakorum erzählen möchte, ist eigentlich zum einem interessanten Gebäude im Norden der Stadt. Da ganz oben, wo Nordstadtgrabung steht. Rechts sieht man so eine viergliedrige Baugruppe. Da wurde auch gegraben. Und es kam ein zweiphasiges Gebäude raus, das heißt, es gab ein älteres Gebäude und das wurde später nochmal abgerissen und umgebaut. Das ältere Gebäude bestand irgendwie aus einem viereckigen Fundament, einem darum angeschütteten Erdpodest und einigen Säulenbasen. In der Rekonstruktion kann man sich das irgendwie so vorstellen, man hat einen Holzrost dahingelegt als Fundament für irgendein schweres Bauteil, hat da also angefangen mit Lehmziegeln drauf zu mauern, hat dann so ein Podest dagegen geschüttet. Dieses schwere Gebäude auf dem quadratischen Fundament könnte eben zum Beispiel so ein Kuppelbau gewesen sein. Und auf den Säulenbasen standen eben dann Holzsäulen, die irgendeine Form von Versammlungshalle getragen haben. Also eine recht typische Anordnung für irgendeine Form von Sakralbau. Man kennt zum Beispiel ähnliche Formen bei Moscheen, die zum Beispiel auch in China gebaut wurden für die muslimische Minderheit. In dem Fall ist das Gebäude aber nach Osten gerichtet und das riecht natürlich irgendwie nach Kirche. Wurden auch einige Inschriftenfragmente gefunden, die aber leider zu klein sind, um sie zu entziffern. Und dann gab es noch eine jüngere Bauphase, die allerdings dann viel stärker nach chinesischer Architektur aussieht. Also das kann man sich dann am Ende ungefähr so vorstellen. Aber auch weiterhin nach Osten gerichtet, was wiederum total untypisch für einen Tempel nach chinesischer Manier wäre. Es gab noch ein kleines Nebengebäude daneben. So muss man sich dann also die zweite Phase, die jüngere Bauphase, die Baugruppe vorstellen. In ihrer Bauweise ähnelt das wirklich sehr einem mittelalterlichen kleinen chinesischen Tempel. Interessant ist allerdings, was an Fundmaterial dann rauskam. Zum Beispiel so ein Objekt, das ist jetzt so von oben drauf fotografiert, das ist ein 3-Fuß gewesen. Also 2 Füße sind abgebrochen. Oben ist auch abgebrochen. Solche 3 Füße wurden verwendet im mediterranen Raum, tatsächlich auch in Westeuropa, zum Beispiel als Altarleuchter für Kirchen oder als Kreuzesfüße, während sie eigentlich in Ostasien eine sehr, sehr, sehr untypische Form wären. Anderes Fundstück ist das Bronzestück da oben. Und das ist tatsächlich das Fragment eines Kreuzes, eines sogenannten Perlenkreuzes, wie es verwendet wurde von den östlichen Kirchen, insbesondere von der sogenannten assyrischen Kirche des Ostens. Und das ist ja schon ziemlich christlich anmutendes Fundmaterial. Und wir haben tatsächlich einen interessanten Bericht von einem der frühen Reisenden, die schon im 13. Jahrhundert quer durch Eurasien bis nach Karakorum eben gereist sind, Wilhelm von Rubruck, ein Franziskanermönch, der ja, einerseits als Missionar, aber zugleich auch so ein bisschen als Spion des französischen Königs, also bis nach Karakorum reiste und einen total anschaulichen Bericht darüber geschrieben hat, über alles, was ihm so unterwegs begegnet ist. Und unter anderem überliefert er, dass es tatsächlich am Rande der Stadt eine christliche Kirche gegeben habe. Und das könnte eben tatsächlich dieses Gebäude gewesen sein. Irritierenderweise gibt es aber auch so gänzlich nicht christliche Dinge. Zum Beispiel in dem Nebengebäude gab es haufenweise Hornzapfen. Das ist also der Knochenbestandteil aus dem Inneren des Rinderhorns. Man hat sonst keine Schlachtabfälle da oder sowas. Nur die Hornzapfen des Rindes hat man gefunden, massenhaft. Ja, und das ist natürlich jetzt irgendwie etwas, das kann eher mit einem Opferritual zu tun haben. Es gibt ähnliche Funde von einem anderen Platz, wo wirklich in mongolischer Tradition Ahnenopfer dargebracht wurden, wo man den Rindern die Hörner abgeschlagen hat und dann die Schädel geopfert hat. Und das ist eben auch ganz interessant, so ein Punkt, wo sich offenbar solche Traditionen wieder zu vermischen scheinen. Zur assyrischen Kirche des Ostens habe ich nochmal so eine kleine Karte mitgebracht, die zeigt, wie diese Kirche sich eigentlich im Mittelalter so entlang der Seitenstraßen verbreitet hat. Das sind also überall Grabfunde überlieferter oder ausgegrabene Kirchen oder inschriftliche Belege für christliche Kirchen, Klöster, Gemeinden, die es zwischen dem 4. und dem 13. Jahrhundert quer durch Eurasien gegeben hat. Sieht man also auch, es gab echt globale Communities im Mittelalter. Genau, und damit sind wir mit dem Teil mit den Ausgrabungen eigentlich schon so weit durch. Auch noch so ein paar Impressionen aus der Umgebung unseres Grabungscamps. Also so eine archäologische Expedition ist irrsinnig viel Arbeit, da gibt es quasi keinen Feierabend. Aber trotzdem wird man zwischendurch immerhin mit schönen Ausblicken belohnt. Weil die Frage öfters kam, habe ich auch eben nochmal eine Folie zur sanitären Situation eingefügt. Und wenn dann die Grabungskampagne nach 2-3 Monaten um ist, dann wird also, wir haben nämlich ein eigenes schönes Grabungscamp mit eigenen Jurten, dann brechen wir unser Camp ab, laden alles auf den großen LKW und dann wird es über den Winter in einen Container eingelagert, bis wir im nächsten Jahr wiederkommen. Und nach all den vielen Informationen zu Geschichte, Tradition, Kultur, Archäologie will ich natürlich auch nicht die moderne Mongolei nicht vorenthalten. Einfall- und Ausfalltor, wenn man in die Mongolei reist, ist natürlich die Hauptstadt Ulaanbaatar. Hier das Parlamentsgebäude, an dessen Eingang thront natürlich auch der Übervater der Nation. Das ist also wirklich, Genghis Khan ist in der Mongolei omnipräsent. Das ist ein patriotischer Personenkult, den man hier in Deutschland, glaube ich, sehr scheel anschauen würde. In der Mongolei ist es aber halt ein bisschen was anderes, weil einerseits ist es tatsächlich eine historisch enorme Leistung, weil es wirklich letzten Endes auf diese Person zurückgeht, dass die ständig miteinander streitenden Nomadenstämme zu einer Nation geformt wurden, die bis heute Bestand hat letzten Endes. Und andererseits war eben jener Genghis Khan während der sozialistischen Zeit eine Unperson, also der durfte praktisch nicht erwähnt werden die längste Zeit. Der war also persona non grata, ein böser Feudalist. Was sicherlich auch daran lag, dass die Russen in ihrer Geschichte so unter den Mongolen gelitten haben und dann quasi das nochmal verstärkt haben, dass man denen also gar nicht verehren kann. Und seit die Mongolei wieder ein richtig unabhängiger demokratischer Staat ist, wird das also umso mehr zelebriert. Der zweite Held der Nation, Suchbarta, der Revolutionsheld, der die mongolische Unabhängigkeit maßgeblich mit herbeigeführt hat, Anfang des 20. Jahrhunderts, hat auch sein pompöses Reiterstandbild, allerdings in Ulaanbaatar ist eine massiv schnell wachsende Stadt und heute verweist also seine visionäre Hand mehr auf die Hochhäuser der größeren Firmen im Land als noch in die weite Steppe. Und ansonsten ist eben Ulaanbaatar ist eine moderne Stadt, die alles hat, was eine moderne Stadt so hat. Ein Nationalmuseum, Opern und Theater. Und ganz wichtig, das große Kaufhaus. Allerdings aber auch, was eine Großstadt so mit sich bringt, einiges an sozialen Problemen. Die Stadt, etwa die Hälfte der mongolischen Bevölkerung lebt in der Stadt. Es ist ein ziemlicher Anziehungspunkt und häufig ist es für manche der letzte Ausweg. Wenn sie zum Beispiel in einem harten Winter ihre Herde verlieren, eine Nomadenfamilie, bleibt häufig keine Alternative als in die Stadt gehen, Arbeit suchen. Und das heißt dann einfach, man fährt mit seiner Jurte zur Stadt. Am äußersten Rand des äußersten Randbezirkes stellt man die Jurte dann auf und dann wohnt man da und sucht eben Arbeit in der Stadt, was eben zu solchen riesigen Jurtenvororten geführt hat, die für die Stadt ein Riesenproblem sind, weil da gibt es keine zentralen Versorgungseinrichtungen, also heißt kein fließendes Wasser, keine sanitären Einrichtungen und insbesondere Hauptproblem keine Heizung, keine Fernwärme. Das heißt, die Jurtenviertel, die verheizen im Winter alles, was brennt, eine Menge Kohle, was die Stadt also, ja, die Stadt hat im Winter mehr Smog als Peking. Und ansonsten hat natürlich auch die moderne Mongolei neben all den idyllischen Landschaften auch so ihre Wirtschaftszweige, die auch so ihre Probleme mit sich bringen. Das heißt, Bergbau ist ein Riesenthema. Die Mongolei ist extrem ressourcenreich, was aber zum Teil riesige Mondlandschaften schafft und enorme Landnutzungskonflikte mit sich bringt, weil eben die Tagebauer selbst, aber auch Infrastruktur, zum Beispiel Eisenbahnlinien, die eingezäunt werden wegen der Wildtiere und sowas, teilweise eben die Migrationsrouten der Nomaden durchschneidet oder ihre Wasserressourcen verbraucht oder vergiftet, sodass da also auch eine Menge eine Menge politische Diskussion im Land im Gange ist. Genau, und mit diesem schönen Sonnenuntergang danke ich für eure Aufmerksamkeit. So, und ich habe extra ein bisschen kürzer gehalten, weil erfahrungsgemäß gibt es so die ein oder andere Nachfrage. Das heißt, wenn jemand jetzt mehr wissen will, dann ist das die Gelegenheit.
Die Gefäße aus dem Brunnen, die hatten eine Handgriff. Sind die Leute da die 12, 15 Meter tief runtergegangen und haben das auch hochgeschossen?
Nein. Nee, nicht unbedingt. Also diese Handgriffe, es sind ja auch keine richtigen Handgriffe, die sind sehr klein, da kriegt man keine Hand rein. Die können auch dazu gedient haben, einfach nur ein Seil durchzuziehen. Also wir haben zwar tatsächlich keine Seile drin gefunden, aber da ist niemand reingestiegen. Also weil es ist ja wirklich ein zu tiefer Schacht, sondern das sind wirklich richtige Schöpfgefäße, die hat man mit dem Seil da runtergelassen und wieder hochgezogen. Und so, aber man hat da zum Teil auch, sind das auch einfach Standardformen. Das heißt, man hat quasi ein Gefäß, das einfach zur Verfügung stand, dafür verwendet. Und dann ist es halt da reingefallen. Ja?
Wie wissen da inzwischen die Demokratie? Also kann man da so hinreisen, ohne sich irgendwelche Sorgen machen zu müssen? Oder?
Ja, generell ja. Also die Mongolei ist wirklich eine der wenigen ziemlich stabilen Demokratien Ostasiens. Das ist auch eine Besonderheit, ne? Weil die Mongolei ist ja in einem ziemlich schwierigen geopolitischen Umfeld. Also liegt da zwischen China und Russland, beides nicht unbedingt Vorzeigedemokratien und beides ja, wirtschaftliche, militärische Schwergerichte, das heißt auch nicht so richtig nette Nachbarn für so ein kleines Land, also für eine Bevölkerung ein kleines Land. Und deswegen ist es tatsächlich umso bemerkenswerter, dass die Mongolen bis heute ihre Demokratie behaupten. Es gibt populistische Strömungen, es gibt massive Einflussnahme auf dem Ausland und es gibt ein riesen Korruptionsproblem zum Beispiel, das heißt, das ist also, wir können hier nicht von europäischen Standards ausgehen. Aber es gibt echt eine wache Zivilgesellschaft und eine zunehmend wacher werdende Zivilgesellschaft. Das heißt, es gibt eigentlich ständig Skandale. Das regt die Mongolen furchtbar auf. Aber zugleich zeigt es natürlich, dass die Sachen eben nicht unter den Teppich gekehrt werden können, sondern eben immer wieder ans Licht kommen. Aber also da werden zurzeit ziemliche Kämpfe ausgefochten in der Mongolei selbst. Und auch ja, kann man nur appellieren eigentlich, dass so die sozusagen die demokratischen Länder dieses kleine Land auch ein bisschen stützen, weil es echt einer der wenigen Leuchttürme in Ostasien ist, sozusagen, in dieser Hinsicht.
Für die Baumaterialien für die Stadt,
ja.
Wollen die in der Nähe fahren oder müssen
die weit? Na, relativ in der Nähe. Also es gibt einige Steinbrüche, die auch archäologisch bekannt sind. Die sind schon einige Kilometer entfernt, aber flussaufwärts. Das heißt, da konnte man vielleicht auch die Sachen zum Teil flößen, die Steine. Und ansonsten ist das wichtigste Baumaterial sind eigentlich Lehm und Holz. Wälder hat es dort zu der Zeit mehr gegeben tatsächlich. Das heißt, wir sind ja dort auch so in einer Mittel- bis Hochgebirgsregion. Das heißt, es ist da nicht so klassische Grassteppe dort, sondern man hat dort wirklich auf den Berghängen und sowas noch Wald. So eine alpinen Hochwald eigentlich. Und ja, damals war noch mehr Wald verfügbar. Und Lehm hat man einfach direkt aus den Auen des Flusses dort gewinnen können. Ja?
Ich hatte mal befestigte Straßen 800 Kilometer in der gesamten Mongolei. Stimmt das? Ist das tatsächlich so?
Befestigte Straßen nicht, nee. Heutzutage. Mittlerweile sind es mehr. Doch, das sind
850.
Ja, genau. Nee, das müssten jetzt schon, also deutlich über 1000, sage ich mal, vielleicht sogar mehrere 1000, aber im Verhältnis zur Größe des Landes ist es natürlich sehr wenig. Es gibt letzten Endes ein sternförmiges Straßensystem, das auf die Hauptstadt zentriert ist und das heißt, man kommt in alle Richtungen ein Stück und irgendwann ist halt Ende der Straße und dann geht es auf der Piste weiter. Aber generell ist natürlich also die Mongolei ein sehr autofahrerfreundliches Land, weil die Landschaft ist ja überwiegend offen, es ist nicht stark bewaldet in der Regel, das heißt, man kann im Grunde überall hinfahren, also mehr oder weniger bequem. Also man kommt dann so mit durchschnittlich 30, 50 Stundenkilometer auch ohne Straße vorwärts.
Eine andere Frage wäre historisch. Aus dem Bericht hörte ich eigentlich mal eher, dass Genghis Khan, dass die gekleidet waren in Mäusefällen, dass sie so arm waren, dass sie dann eben oder Unruhungszüge gestartet haben.
Ja, das ist ein viel diskutiertes Thema, ja. Also einerseits, Genghis Khan selbst hat natürlich eine besondere Biografie Weil bei ihm ist es ja so, der ist ja Sohn eines kleinen Fürsten sozusagen gewesen, der aber, als Genghis Khan noch ein Kind war, wurde sein Vater vergiftet und die Familie verliert ihr Gefolgschaft, weil diese kleinen Stämme sind ja sehr nach charismatischer Gefolgschaft orientiert. Und das heißt, wenn sozusagen der mächtige Führer weg ist, der in der Lage ist, durch seine Anführerfähigkeiten, seine militärischen Fähigkeiten, das Wohlergehen des Clans zu erhalten, dann kann das passieren, dass er recht schnell auseinanderläuft. Und genau das passiert. Das heißt, seine Familie wird vom Gefolge verlassen. Und die Überlieferung will, dass die also dann mehr oder weniger im Wald ihr Dasein fristen, von der Jagd leben und aus diesen wahnsinnig bescheidenen Anfängen Genghis Khan dann eben wieder anfängt, eine Gefolgschaft von letzten Endes unternehmungslustigen jungen Gewalttätern um sich zu scharen und auf dieser Basis dann eben zunehmend sich sein Reich aufbaut. Und insofern könnte man so eine Mäusefell-Geschichte da einordnen. Allerdings in den mongolischen Quellen gibt es das, glaube ich, nicht. Also ich weiß nicht, wo es herkommt. Ansonsten sind die Nomaden immer in Handelsbeziehungen eingebunden. Es gibt natürlich arme Nomaden, aber in der Regel ist es schon so, dass sie immer einen Austausch pflegen. Das heißt, sie verkaufen zum Beispiel Pferde, Fleisch, Felle, Wolle, Filz, Jagdprodukte auch, eben Pelze von Wildtieren und sowas. Sowas wird eben zum Beispiel in den zentralasiatischen, iranischen Gebieten oder eben auch in China in den Grenzmärkten genommen und dafür tauscht man Landwirtschaftsprodukte, Stoffe zum Beispiel. Also da gibt es eigentlich immer einen lebendigen Austausch. Und gerade wenn diese Nomadenreiche entstehen, das ist relativ diskutiert, warum das eigentlich ist, warum die manchmal so einfach entstehen. Und eine Erklärung ist tatsächlich, wenn zum Beispiel die chinesischen Grenzmärkte, wenn die chinesischen Dynastien versuchen, die Grenzmärkte zu schließen und damit die Nomaden eigentlich von vitalen Handelsquellen abschließen, dass es dann eigentlich dazu kommt, dass sie anfangen, die Grenzstädte zu überfallen, zu plündern und sich in diesem Gefolge dann eben wieder so ein charismatischer Militär erheben kann, der das Plünderungsgut verteilt und aus dieser Position, dass er was zu verteilen hat, anfangen kann, ein Staatswesen aufzubauen. Das ist so ein Zyklus, der häufiger mal stattfindet. Ja, bitte.
Die Stadt da am Anfang mit dem Kloster,
die
im Laufe der Zeit, sind mal Menschen zerstört oder sind die im Laufe der Zeit?
Die Klosterstadt, die zerstörte. Nee, die ist wirklich in den 30er Jahren. Also da kam mongolische Armee, begleitet von NKWD-Offizieren, von sowjetischen, und haben dann mit Artillerie die Klöster niedergeschossen. Ich glaube so 37, 38 war die extremste Zeit dieser Verfolgung. Das ist also genau die Zeit, wo in Russland diese Dekulakisierung stattfindet, wo da die Bauern ja auch zu Millionen verhungern, wo in Kasachstan die ganze nomadische Wirtschaft im Grunde zerstört wird, indem man den Nomaden die Tiere beschlagnahmt und zu Riesenherden zusammentreibt, aber niemand weiß, was damit anzufangen. Die Tiere verhungern alle, anschließend verhungern Millionen Menschen. Also zum Beispiel in Kasachstan gab es ja auch diese Nomadenkultur bis in die 30er Jahre und die ist erst danach zusammengebrochen, nach diesen extremen dirigistischen Maßnahmen der stalinistischen Zeit. Insofern, das ist auch noch sowas, das macht die Mongolei auch so besonders, weil sie eben zwar sehr nah an der Sowjetunion dran war, aber eben doch ein unabhängiger Staat, dass sie dort auch in der Zeit des Sozialismus an dieser Wirtschaftsweise festgehalten haben und dass es das heute tatsächlich noch gibt. Aber eben die ganze Kultur der Klöster ist wirklich überwiegend in den 30er Jahren einfach zerstört worden. Bitte?
Die Bodenstädte, die wirtschaftlichen Beziehungen, liegt ja nun zwischen China und Russland.
Ja.
Zu wem haben Sie die wirtschaftlichen Beziehungen? Zum Russland?
Das hat sich geändert. Also genau, es war praktisch ein Satellitenstaat der Sowjetunion, war das erste sozialistische Land nach der Sowjetunion, ab 21 ja schon, oder sagen wir ab 24. Und nach 70 Jahren Sozialismus ist halt eine rasante Transformation eingetreten. Russland spielt immer noch eine große Rolle als, ich sag mal, außenpolitischen Partner. Aber tatsächlich der Außenhandel der Mongolei ist mittlerweile vollkommen auf China konzentriert mit, ich glaube, 95% des Außenhandelsvolumens. Unterschiedlich. Chinesen sind da viel am Start, Russen auch noch. Aber auch, ich habe mal so die üblichen Verdächtigen, Australier, Kanadier, Rio Tinto, Ivanhoe Mines und wie sie alle heißen, die sind da unterwegs. Und es gibt, aber die Mongolen bemühen sich auch zum Beispiel, die Bergbaufirmen, die Investoren in Joint Ventures zu bringen, um wenigstens sozusagen einen kleinen Teil aus den Rohstoffgewinnen auch einsacken zu können. Ja?
Du hast ja gesagt, dass das Klima so extrem sei da. Und du fährst ja auch jetzt regelmäßig hin, also seit mehreren Jahren oder lange?
Ja, seit 10 Jahren.
Ja. Kann man jetzt, sag ich mal, den Klimawandel jetzt, weil es ja so extrem schon ist, wahrscheinlich einen großen Einfluss hat, kann man das schon spüren oder kannst du das beurteilen? Oder kennst du Leute, die sagen, ja, das ist.
Ja, deutlich. Also, die Mongolei hat wohl im Gegensatz zu anderen Teilen der Welt schon in den letzten 100 Jahren sozusagen im Durchschnitt 2 Grad dazu gewonnen. Das heißt, der Klimawandel scheint dort deutlich rasanter vonstatten zu gehen, ist besonders betroffen. Und was natürlich ja, in Zukunft ein Problem sein wird, also Desertifikation ist ein Problem, die Wüste breitet sich immer weiter aus und Wasser ist knapp. Es ist natürlich jetzt so aus der hohlen Hand schwer zu beurteilen, wie viel von den Problemen direkt auf den Klimawandel zurückzuführen ist, weil es kommt natürlich noch mehr Probleme dazu. Ressourcenverbrauch durch andere Wirtschaftszweige, Überweidung, weil die Mongolen aufgrund, ich sag mal so, des Drucks, der jetzt in dem kapitalistischen System drin ist, die Nomaden immer größere Herden halten, weil sie halt immer mehr Geld verdienen müssen, wodurch also die Weiden immer weiter degradieren und sowas. Das heißt, die konkreten Auswirkungen sind erstmal schwer zu fassen, aber man kann es also allein schon an den Wetterstatistiken sieht man schon, dass es dort schneller geht und das heißt, die Themen Wassermangel, Verwüstung, Desertifikation rasant zunehmen werden. Ja. Und Waldsterben auch. Also es gibt ja nicht so super viel Wald und der Wald, der da ist, der stirbt auch ziemlich flott ab teilweise. Bitte? Also die traditionellen Familien, also man muss sagen, die Mongolen sind generell mentalitätsmäßig ziemlich modern. Letzten Endes liegt es auch an den 70 Jahren Sozialismus. Aber tatsächlich ist es natürlich so, dass die nomadischen Betriebe sind Familienbetriebe und die Kinder arbeiten da relativ früh mit, sind aber eben zum Teil dadurch auch wieder rausgenommen durch die Schulpflicht. Das heißt, auch die Nomadenkinder gehen regulär zur Schule. Häufig, wenn die, also meistens, es gibt immer so kleine Landstädtchen, wo Schulen sind. Und die Kinder von Nomaden, die jetzt ganz abgelegen sind, die gehen halt in Internate oder zu Verwandten in die Stadt. Ansonsten aber die Sommermonate, wo auch die meiste Arbeit ist, sind natürlich lange 3 Monate Sommerferien. Dann sind die Kinder mit auf dem Land und haben entsprechend in dem Betrieb mitzuhelfen. Und dann ist es so, das ist lustig, zum Beispiel die Erbregelungen sind ein bisschen anders. Die Tradition will es, dass dann die Kinder eigentlich alle rausgehen aus dem Haushalt, wenn sie erwachsen sind. Also wenn zum Beispiel, wenn sie heiraten und einen eigenen Hausstand gründen als Nomaden, dann kriegen sie einen Teil der Herde ab, kriegen eine neue Jurte gebaut mit, für sich und ihre Frau und gründen dann eine neue Familie. Oder heutzutage ist es so, dass viele dann eben einfach in die Stadt gehen, was studieren, einen anderen Beruf lernen. Aber es wird in der Regel erwartet, dass der jüngste Sohn zu Hause bleibt, sich um die Eltern kümmert. Das heißt, den Hausstand der Eltern auch weiterführt und wenn die Eltern dann sterben, dann erbt er dafür auch den elterlichen Hausstand und deren Herden. Marc, bitte.
Wenn ihr jetzt die Ausgrabung macht und ihr entdeckt Dinge, die ihr vorher noch nie entdeckt habt, wie jetzt der Vogel zum Beispiel, das war ja offensichtlich, dass ihr nicht wusstet, welcher Vogel das ist oder dass es ein Vogel ist, aber nicht welcher halt. Aber wenn ihr sowas findet, zum Beispiel diesen Holzstab, der für mich aussah wie ein Ast oder so, der im Brunnen gefallen ist,
ja,
aber nachher Silber trug und so weiter, wie kann man sicherstellen, dass der Wissensaustausch zu Experten auf dem Gebiet, die vielleicht aber jetzt nicht in der Mongolei sind, sondern, weiß ich nicht, in Nordamerika oder sonst wo, dass man da nicht irgendwas aus Versehen ja, missachtet oder wie soll ich sagen, in einer gewissen Zeit, kürzerer Zeit herausfindet, was das ist? Habt ihr ein Netzwerk oder gibt es da?
Genau, also letzten Endes, ja klar, eben die, ich sag mal so, die üblichen Mechanismen der wissenschaftlichen Community. Ne? Also das heißt, man hat natürlich ein Netzwerk von Leuten, wo man schon weiß, okay, hier ein Sinologe, der kann für uns interessant sein, der kann uns sagen, was steht auf der Glocke drauf. Dann alle möglichen naturwissenschaftlichen Experten werden natürlich konsultiert in verschiedenen Belangen. Also sei es zum Beispiel Dendrochronologie, sei es Isotopendatierung. Und dann gibt es natürlich eine Menge Archäologen, Kulturwissenschaftler, Historiker, die sich mit vielleicht irgendwelchen ähnlichen Kulturen auseinandersetzen. Das heißt, man letzten Endes, man geht auf Tagungen, versucht die Leute kennenzulernen, präsentiert auch seine Sachen, präsentiert auch Fragen und sagt, weiß einer von euch, was das ist? Und publiziert natürlich auch in Journals und so weiter und recherchiert einfach selbst viel, was die anderen so schreiben und publizieren. Und das ist ja eigentlich ein ziemlich lebhafter Austausch. Da kommt schon eine Menge Input zusammen.
Selber vor Ort ist Infrastruktur, also Sport, 5G oder?
Eine 5G nicht, aber also 4G, ja. Also die Mongolei ist, also was Handynetz betrifft, natürlich wie die meisten Entwicklungsländer deutlich weiter als wir. und ist ja auch klar, also ist natürlich für die Mongolei totaler Quatsch, kein Telefonkabel zu verlegen, weil die Leute ja eh ständig woanders sind. Aber wenn man so in so einem großen Tal ist, wo relativ viele Nomaden auch leben, dann steht da auch irgendwo ein Mast. Also gerade wenn noch eine Straße in der Nähe ist oder sowas. Dann hat man auch, wir haben tatsächlich da ganz anständig Internet mittlerweile auch auf der Grabung, obwohl wir da tatsächlich ja gefühlt irgendwo im Nirgendwo sind und am Horizont so 5 Jurten ringsherum sehen können in einigen Kilometern Entfernung. Empfang ist da. Seit in den letzten Jahren, muss man sagen, vorher war es nicht. Da hinten war noch eine Frage. Im ersten Jahrtausend vor Christus, ja. Ich glaube, 500 oder 700 vor Christus etwa. Es gibt natürlich noch ältere, ja. Also die Mongolei ist seit dem Paläolithikum besiedelt. Das heißt, es gibt also wie Feuersteinwerkzeuge der alten Jägerkulturen. Es gibt eine intensive Besiedlung auch schon in der Bronzezeit. Nur wo den Einsatzpunkt, den ich sozusagen gewählt habe, das war jetzt die Eisenzeit, weil in dieser Zeit sich eben dieser Reiternomadismus entwickelt und damit natürlich wirklich erst die ganze Fläche des Landes so richtig erschlossen wird. Weil vorher sind natürlich die Leute in der Mongolei relativ gebunden, die Menschen, an die, ich sag mal, günstigeren Landschaften. Also wo es ein bisschen mehr Wasser gibt, wo die Böden ein bisschen besser sind, wo also man ein bisschen Ackerbau treiben kann und ähnliches. Jagd wird natürlich gemacht. Aber eben erst diese Innovation des Reitens und des Viehhütens mit dem Pferd ermöglicht es den Leuten, praktisch so große Wege zurückzulegen, dass man eben diese extrem spärlichen Weiden auch nutzen kann, ohne sie zu übernutzen. Ja, gibt es auch. Also genau, Bronzezeit ist auch eigentlich ziemlich spannend. Also weil so eben am Bronzezeit, Eisenzeit beginnt das mit den Pferdenomaden, aber auch vorher. Das heißt, die Flusstäler sind besiedelt, es gibt jungsteinzeitliche Siedlungen. Das gibt es alles auch, ja.
Wenn Sie da die Grabungen machen, arbeiten Sie da mit Mongolen zusammen?
Ja, genau. Das ist, wie gesagt, eine Kooperation zwischen dem Deutschen Archäologischen Institut, Mongolische Wissenschaftliche Akademie der Wissenschaften und die Staatsuniversität. Und von der Mongolischen Staatsuniversität kommen dann immer so 10 bis 20 Studenten mit, Archäologie-Studenten, Geschichtsstudenten oder Studenten, die einfach einen Ferienjob brauchen. Die mongolischen Kollegen sind natürlich mit dabei. Das heißt, wir arbeiten halt direkt vor Ort zusammen, genau. Die Grabungen werden komplett zugefüllt. Also wenn wir abfahren, wird alles zugefüllt wieder. Doch, doch. Das ist alles wieder unter 12 Metern Erde.
Um das zu schützen?
Genau, um es zu schützen, weil es gibt wenig Alternativen dazu. Also es gibt natürlich solche Sachen wie, man sieht es ja gelegentlich, oder wir haben es ja hier in Lübeck auch im Hanse-Museum zum Beispiel, dass mal so eine Grabung wirklich sichtbar gemacht ist. Aber ja, das kann man machen, wenn man die Posel-Stiftung in der Hinterhand hat. Sonst ist es schwierig, weil eine Grabung zu konservieren ist hochproblematisch. Also weil das Problem ist, wenn man solche Erdflächen offen stehen lässt, diese Sachen, die haben ja mal gebrannt, dann waren die, also dieses Gebäude ist niedergebrannt, dadurch ist die ganze Struktur geschwächt, dann war das 1000 Jahre in der Erde und ist verwittert und was nicht alles. Und es bedeutet einen enorm konservatorischen Aufwand, das zu schützen und in der Mongolei oder zu erhalten. Und in der Mongolei ginge es nur, wenn man einen Schutzbau drüber stellt, der dauerhaft beheizt, gewacht, bewacht und gepflegt ist. Und das ist unter den Bedingungen und mit den finanziellen Gegebenheiten absolut nicht zu leisten. Das heißt, unser Ziel ist, dass wir bestmöglich dokumentieren. Das heißt, wir machen Fotos, wir vermessen, wir zeichnen, wir machen 3D-Modelle, wir machen Beschreibungen, um das sozusagen, dieses ganze Wissen, was wir generieren bei der Ausgrabung, erlebbar zu machen. Und natürlich ist es potenziell möglich, die eingefüllte Erde, wenn man mal tatsächlich so ein Museumsprojekt machen würde, wieder rauszunehmen und das dann tatsächlich sichtbar zu machen. Aber das hängt von einer ganz anderen Finanzierung ab. Und da muss sich der mongolische Tourismus noch ein bisschen entwickeln, dass sich es auch lohnt letzten Endes, dass diese Kosten gerechtfertigt sind.
Kein leichter Moment für
Nö. Für
das ist alles wieder zu
schicken. Ja. Ja? Genau. Also letzten Endes ist es, sind es letzten Endes so Clanstrukturen gewesen. Das heißt, erweiterte Familien haben über eine Verwandtschaftsbeziehung, bilden einen gemeinsamen Clan, der in einem bestimmten Gebiet Weiderechte hat und die meisten Dinge dann intern regelt. Das heißt, wenn eine neue Familie dazukommt durch Heirat oder sowas, wird eben geklärt, wer darf wo weiden und sowas. Das ist so der normale Modus. Und dann kann es eben immer dazu kommen, dass durch Bedrohung von außen, durch Konflikte sich eben mehrere Clans oder Stämme zu so einer Föderation zusammenschließen und dann anfangen, irgendeine politische Einheit zu bilden, um also zum Beispiel ein neues Weideland zu erwerben oder um die chinesische Grenze zu plündern, um irgendwas zu erwerben, was sie brauchen oder um sich gegen eine Bedrohung zu verteidigen. Dann fängt es also an, dass staatsartige Gebilde entstehen, die aber meistens auch letzten Endes so Familienstrukturen nachbilden. Das heißt, es gibt dann irgendwie einen Khan eben, der sozusagen der Anführer des Ganzen ist, aber der halt jetzt nicht, der ist kein absoluter Herrscher oder sowas, sondern der muss schon letzten Endes im Einverständnis mit den Familienoberhäuptern, die dann unter ihm sind, handeln. Das ist ein recht altes Wort, ja. Das heißt, kommt aus dem Alttürkischen. Und genau, ist also zumindest für die Alttürken im frühen Mittelalter schon überliefert. Ja, überwiegend hat also jede normale Familie sozusagen eigenständig ihre Ecke bewirtschaftet. Allerdings haben dann diese Khane auch schnell einen relativ großen, also je nachdem wie groß das politische Gebilde dann war, auch einen größer werdenden Hofstaat um sich gesammelt. Einerseits also um für eine dauerhafte Administration, wenn es wirklich dann schon ein richtiges Staatsgebilde wurde. Und andererseits hatten sie auch einfach dann viel Dienerschaft. Das heißt, sie hatten Leibwache, sie hatten also Militärs um sich rum. Dann war der Khan in der Regel der größte Nomade von allen. Das heißt, er hat riesige Herden gehabt. Die mussten bewegt werden. Dafür hatte er dann Familien, die sozusagen von ihm abhängig waren, die seine Herden betreut haben. Genau. So dass es da schon sich so ein Zentrum bildet. Und aber das ist eben auch ein normalisierendes Zentrum. Aber das bildet dann später dann den Kern sozusagen, dass man dann eben zum Beispiel eben am Winterlager, wo man sowieso häufig lange ist, anfängt auch Gebäude zu bauen. Ne? Und das dann kann also dann den Kern für so eine Stadtbildung tatsächlich schon darstellen. Da hinten nochmal. Das ist tatsächlich sehr groß, das öffentliche Interesse in der Mongolei. Ich hätte so erwähnt, dass eben bis Anfang der 90er Jahre das so die mongolische Geschichte und Tradition eben so subsumiert wurde unter ja damals feudalistisch und jetzt kommen hier die sowjetischen großen Brüder und bringen euch die Zivilisation. Und jetzt ist man in der Mongolei eben sehr stark dabei, diese eigene Geschichte und Identität wieder zu entdecken. Und so kam auch diese Kooperation tatsächlich zustande, dass die Mongolen im Jahr 2000 sagten, wir wollen eigentlich mal diese Städten hier genauer erforschen und mehr darüber rausfinden und wir suchen jetzt mal Partner, die das auch interessiert, die da mitmachen wollen und vielleicht auch ein bisschen Know-how und Geld mitbringen. So kam das zustande und das ist also, ja, wir sind also gerade in der Mongolei auch recht regelmäßig in der Presse mit den Ausgrabungen. Gerade so diese Geschichte mit der Glocke und diesem Brunnen, das war also 2018, das war eine Riesensensation. Das ist dann auch am Ende des Jahres in den Jahresrückblicken, die da überall im Fernsehen gelaufen sind, ist das drin gewesen und sowas. Das war also, ist ein Riesending in der Mongolei. Marc, du hattest noch eine Frage?
Gibt es irgendwelche, oder ich zeige es nicht, aber was sind eure Vermutungen, warum jetzt in diesem Brunnen so viele wertvolle Dinge waren? Oder sind die, ich meine, aus heutiger Sicht ja wertvoll?
Ja.
Was kann passiert sein, dass da eine Glocke drin ist oder diese Stäbe oder?
Ja. Die Stadt ist im Jahr 840 in kriegerischen Ereignissen untergegangen. Das heißt, die Uiguren, die führten, die saßen ja sozusagen an der Quelle, die haben von den von den Chinesen die teuren, fetten Sachen abbekommen und das dann schön weiterverhandelt und sowas. Und da gab es natürlich andere, die schielten da auch drauf und dazu gehörten die Kirgisen, auch ein Turkvolk, das damals am Jenisei saß, also gar nicht so weit entfernt, ein Stück im Norden. Und mit denen haben die Uiguren eigentlich ständig Krieg geführt. Und dann ist es den Kirgisen halt einmal gelungen, das uigurische Heer zu überwinden, den Khan zu töten. Und dann sind sie eben weitergezogen und haben seine Hauptstadt niedergebrannt, geplündert. Und in diesem Zusammenhang ist eben dieser ganze Palast niedergebrannt. Und eine ganze Menge, also auch Bauteile, wirklich konstruktive Holzteile, ist da ja entweder reingefallen oder eben wirklich mutwillig als Zerstörungsakt da reingeworfen worden. Also man könnte natürlich jetzt noch spekulieren, ob man da was verstecken wollte. Aber so, also so materiell wahnsinnig wertvoll waren die Sachen dann auch wieder nicht. Also es sieht eher so nach mutwilliger Zerstörung aus. Na, gab es noch eine Frage? Naja, ansonsten kann ich nur noch sagen, die Mongolei ist ein wundervolles Reiseland. Ne? Also wer es mal selbst erleben möchte. Wie gesagt, die Frage war ja schon, ist eine Demokratie, man kann da ziemlich sicher reisen. Es ist sehr gastfreundlich und auf jeden Fall finde ich ein bereicherndes Erlebnis, mal durch die Mongolei zu reisen. Und man kommt auch mit dem Zug gut hin, ne? Also die Transsibirische Eisenbahn bis Irkutsk. Und dann geht es direkt nach Ulaanbaatar, das dauert 6 oder 7 Tage. Wer da mal Lust drauf hat, kann mir auch gerne mal eine E-Mail schreiben, dann kann ich weitere Infos dazu geben. Alles klar, dann danke für euch.